Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Saal und an den WebEx-Geräten zu Hause. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Tribüne. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir haben heute die zweite Anhörung. Wir hatten schon mal eine, jetzt gerade mit 1,5 Stunden. Und die ist jetzt zum Entwurf eines Gesetzes über die Auszahlung der Erwerbsminderungsrenten Bestandsverbesserung auf Drucksache 2010-607, die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen, die liegen auf Ausschussdrucksache 2011-470 neu vor. Und wie immer möchten wir nun von Ihnen hören, wie Sie das beurteilen. Vielen Dank auch für die schriftlichen Stellungnahmen. Bis dahin, wir haben folgenden Ablauf, fast wie immer, 11 Blöcke mit 6 Minuten für die Fraktionen und 2 Blöcke mit 3 Minuten für die Gruppen. Die Reihenfolge ist auch fast gleich, werden wir dann sehen, wenn wir das durchgehen. Und ganz zum Schluss haben wir noch 10 Minuten in der freien Runde. Wir verzichten wie immer auf die Eingangsstatements, denn dafür liegen ja die schriftlichen Stellungnahmen vor. Und außerdem wollen wir mehr Zeit für Fragerunden haben. Ich begrüße ganz herzlich Ingo Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Dr. Magnus Brosig von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Sind Sie uns herzlich willkommen. Genauso herzlich willkommen Herr Alexander Gunkel von der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und von der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Herren Fassbauer und Ritter. Schön, dass Sie bei uns sind. Vom Deutschen Rentenservice, Deutsche Post AG, begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Bernd Gemein und von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. Herrn Christoph Laval. Alle herzlich willkommen. Die Öffentlichkeit beteiligen wir über eine Live-TV-Übertragung und diese Bilder werden dann auch aufgezeichnet und stehen auf der Mediathek des Deutschen Bundestages zur Verfügung und sind dort abrufbar. Wir beginnen mit der Fraktion der SPD und es fängt an Frau Machalit.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist ja ein doch recht komplexes Thema, um das es hier geht. Und ich erinnere mich auch noch sehr an die Debatten, die wir damals hatten, als wir das Gesetz geändert haben. Und wir sind ja jetzt hier in der Öffentlichkeit. Insofern an Sie, Herr Ritter, noch mal die Frage, ob denn die Auszahlung in 2 Stufen wirklich sicherstellt, dass alle nach dem EM-Bestandsverbesserungsgesetz zuschlagsberechtigten EM-Rentnerinnen und Rentner ab Juli uneingeschränkt in den Genuss der Leistungsverbesserung kommen können.
Herr Ritter, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich würde jetzt einmal ein bisschen weiter ausholen und zwar auf den Hintergrund nochmal zurückkommen. Also für uns hat sich so Ende 2023 herausgestellt, dass die technische Umsetzung des EM-Bestandsrentenverbesserungsgesetzes nicht fristgemäß, also mit Wirkung ab Juli 2024 möglich ist. Das sage ich mal, das bedauern wir sehr. Da gab es unterschiedliche Gründe. Das werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal auf der Tagesordnung haben. Da wird Herr Dr. Fassauer Gründe benennen können. Aber uns war natürlich auch klar, und ich erinnere mich an die Anhörung noch vor fast 2 Jahren hier in diesem Raum, dass es natürlich aus dem politischen Raum sehr wichtig war, dass diese EM-Bestandsrentenverbesserung ab Juli 2024 bei den Betroffenen ankommt. Und das war dann für uns auch der Grund. Wir haben dann Anfang des Jahres, im Januar, begonnen, eine Prüfgruppe aufzubauen mit dem Ziel zu schauen, wie kann man jetzt mit dem Problem umgehen, welche Lösungsvarianten gibt es im Hinblick auf geprüft auf Machbarkeit, Aufwand, Risiken, um sicherzustellen, dass die Betroffenen doch eben rechtzeitig ihr Geld bekommen, ihren Zuschlag bekommen, zu ab Juli 2024. Und das war eine Prüfgruppe, die hat sich zusammengesetzt aus Vertretern der DAV, aus dem Bereich der DAV NOW IT und dem Rentenservice der Deutschen Post. Und da haben wir ein Verfahren entwickelt und geguckt, wie kann man das technisch umsetzen, dass eben die Betroffenen im Juli 2024 einen Zuschlag erhalten. Und dieses Modell sieht eben in der ersten Stufe vor, dass die Berechtigten ab Juli 2024 einen Zuschlag in Höhe von 4,5 bzw. 7,5% des Rentenzahlbetrags zusätzlich zur Rente ausgezahlt bekommen. Und das baut eben auf eine sehr enge, intensive Zusammenarbeit mit dem Rentenservice auf, weil der Rentenservice wird diese Zuschläge aufgrund des Rentenzahlbetrages berechnen und dann auch auszahlen. Und das wird dazu führen, dass weitestgehend, kann ich mal sagen, alle Berechtigten ab Juli 2024 im Juli 2024 einen Zuschlag bekommen werden. Und ja, und in Bezug auf mögliche Nachteile, also wir haben ja noch mal das Sicherheitsnetz, was dann ab Dezember 2025 greift, wo noch mal geguckt wird, wie hoch war der Zuschlag plus die Rentenzahlung, wie hoch ist der endgültige Zuschlag, sodass da, wenn es Abweichungen ergeben sollte, diese Abweichungen noch ausgeglichen werden können. Also weitestgehend kann ich sagen, werden die Betroffenen über dieses Verfahren erreicht werden und werden ab Juli Geld bekommen. Und wie bei jedem technischen Verfahren, das muss man immer wieder sagen, werden immer Fälle durchs Raster rutschen. Die muss man dann eben in der Sachbearbeitung bei den Rentenversicherungsträgern bearbeiten. Und auch die Betroffenen werden dann entsprechend einen Zuschlag bekommen.
Frau Machalet, bitte.
Also ist nach Ihren Ausführungen davon auszugehen, dass quasi niemand durch die beabsichtigte Regelung schlechter gestellt wird als bei rechtzeitiger Umsetzung des Zuschlags? Und gibt es da Ausnahmefälle aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, also um welche Fälle geht es da? Welchen Umfang haben die Schlechterstellungen? Und werden diese dann gegebenenfalls, das haben Sie ja auch schon angesprochen, durch das Sicherheitsnetz aufgefangen?
Also ich möchte mal sagen,
Herr Ritter, bitte.
Es wird keine strukturelle Schlechterstellung geben. Dieser Unterschied zwischen 307J und 307I SGB VI besteht in der Ermittlung des Zuschlages. Bei 307J wird der Rentenzahlbetrag aufgestockt und bei 307I, also bei der Umsetzung der zweiten Stufe, werden die persönlichen Entgeltpunkte aufgestockt und dann im Rahmen der Rentenberechnung mit dem neuen Entgeltpunktewert gearbeitet. Und die Unterschiede, die sind im Rundungsbereich, also da kann es Abweichungen im Eurocent-Betragsbereich geben. Also es wird niemand dadurch strukturell schlechter gestellt. Es wird Fälle geben, klar, die gibt es immer, wenn zum Beispiel auf eine Erwerbsminderungsrente eine Hinterbliebenenrente fällt und das genau in diesen Übergangszeitraum zwischen Juni 2024 und 2024, Juli 2024 erfolgt, dann kann der Fall durchrutschen erstmal, aber wird dann eben beim Rentenversicherungsträger bei der Festsetzung, Berechnung der hinterbliebenen Rente aufgegriffen und dann auch gezahlt. Also keine strukturellen Verwerfungen, weil nur das Berechnungsverfahren und Auszahlungsverfahren ein anderes ist.
Vielen Dank, Frau Machalet, bitte.
Okay, noch ganz kurz was zur technischen Umsetzung. Also was wurde jetzt bei der IT-Umsetzung geändert im Gegensatz zur ursprünglich vereinbarten Auszahlung? Es sind jetzt 23 Sekunden, ist vielleicht ein bisschen kurz, sonst würde ich die Frage in die nächste Runde schieben.
Ja, das kann man in die nächste Runde mitnehmen, die Zeit. Wer soll denn gefragt werden?
Entschuldigung, Herr Dr. Fassauer.
Herr Fassauer.
Ja, sehr gerne. Da möchte ich auch kurz darauf antworten. Also ich kann berichten, dass wir bei uns natürlich ein regelmäßiges Reporting haben. Das haben wir ja auch festgestellt im Laufe des Jahres 2023, dass es eben sehr eng wird. Dieses Reporting wird selbstverständlich fortgesetzt, jetzt für die neue technische Umsetzung noch enger, noch engmaschiger begleitet. Und wir haben deswegen mit dem Rentenservice zusammen auf der Grundlage des Regelungsvorschlags eben eine umfangreiche konzeptionelle und auch technische Vorarbeiten schon geleistet. Deswegen sind wir sehr, sehr zuversichtlich und sehen auch keinerlei Schwierigkeiten, dass die Umsetzung auch gelingen wird. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass wir im Juli die entsprechenden Zahlungen auch leisten können. Mir ist noch wichtig an dieser Stelle, dass wir in dem Konzept auch klar geregelt haben, wann, wo, wie, welche Daten zu welchem Zeitpunkt geliefert werden. Auch das wird eng begleitet. Wir werden auch entsprechend den Informationen an die einzelnen Betroffenen, an die Versicherten ist klar geregelt, der Auszahlungszeitpunkt ist geregelt und eben auch, wie es dokumentiert wird. Also von daher sind wir der Meinung, dass wir hier die Voraussetzungen vollständig erfüllt haben, dass im Juli eine erfolgreiche Zahlung stattfinden kann.
Vielen Dank, Herr Fassauer und Herr Straubinger.
Ja, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, das animiert mich zu der Frage, und es geht danach an den DRV-Bund. Was waren dann die Gründe dafür, dass diese Irritationen entstanden sind, dass zum 1.7. nicht ausgezahlt werden konnte oder kann? und Sie jetzt auch noch sagen, Sie werden es hinkriegen, da muss es ja Gründe dafür geben.
Wer möchte? Herr Fassauer?
Wir hatten bereits damals in der Anhörung gesagt, dass die Zeitplanung sehr ambitioniert ist. Vielleicht so als Bild, man muss sich ein bisschen vorstellen wie ein Teich, wo man nicht, der ziemlich trüb ist. Man weiß nicht genau, wie es drin aussieht. Warum? Weil wir hier in den Rentenbestand gehen. Wenn wir eine Regelung haben, die im Rentenbestand wirkt, ist es für uns immer mit großen Unsicherheiten behaftet, weil wir nicht wissen, wie sieht es denn genau aus, wie sind die Lebensverläufe gelaufen seit damals, wofür die Regelung gilt. Und wir haben damals schon ungefähr schätzen können, dass es sich um 3 Millionen Menschen handelt, die davon betroffen sind. Und da gilt es zunächst mal aus dem Rentenbestand von 26 Millionen auch die entsprechend Betroffenen überhaupt zu finden. Auch das ist, glaube ich, erstmal eine erste wichtige Aufgabe. Und dann haben wir angefangen zu programmieren und zu überlegen, wie es geht. Wir haben damals 2000 Personentage für die Programmierung geschätzt, sind heute schon bei 6000, weil wir festgestellt haben, es ist deutlich komplexer, die Lebensverläufe der einzelnen Versicherten seit dem Moment, wo sie erstmalig eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben. Und das bildet eben die Vielfältigkeit ab. Und vor dem Hintergrund haben wir festgestellt, die Umsetzung ist doch deutlich komplexer als erwartet. Wir haben viel umgeschichtet. Und natürlich kommt vor allem dazu, dass wir im Laufe der Zeit noch eine Reihe von neuen Gesetzen bekommen haben, die wir umzusetzen hatten. Ich denke da nur an die Energiepreispauschale, die es auch galt, in sehr kurzer Zeit erfolgreich umzusetzen. Ich denke da an die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenzen. Es geht auch noch weiter mit doch einer Reihe von weiteren Maßnahmen, die wir hatten beim geringfügigen Beschäftigten oder auch die ganzen Nachbesserungen, die wir hatten bei der Mütterrente oder auch beim Grundrentenzuschlag, die auch alle in das System gehen und alle von den gleichen betroffenen Menschen zu programmieren sind. Und vor dem Hintergrund haben wir im Laufe des Jahres, zweiten Halbjahres 2023, festgestellt, es wird nicht leistbar sein, dass wir in unserem doch sehr komplexen System bis zum Juli alles programmiert bekommen haben, um die Zahlungen zu leisten. Und deswegen haben wir uns rechtzeitig, weil die Warnlampen angingen, dann darum gekümmert, was können wir tun, um, ich möchte mal sagen, so eine Behelfsbrücke zu bauen, um entsprechend dann im Juli auch die Leistung doch so nah ist möglich und ich denke doch weitestgehend identisch dann auch auszahlen zu können. Das waren die Gründe und deswegen die Lösung, die wir jetzt haben. Die erste Stufe, die im Juli ist, ist nicht vergleichbar mit der Lösung, die wir in der zweiten Stufe haben werden, die dann ab Dezember 2025 wirken wird.
Herr Straubinger, bitte.
Ja, ich bedanke mich für die Antwort. Also es liegen sehr viele Gründe dafür, die auch die Bundesregierung zu verantworten hat, dass dies sozusagen also verlangsamt worden ist. Dann hätte ich eine Frage an den BDA. Halten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf für zwingend erforderlich? Hätte es Alternativen zum vorliegenden Gesetzentwurf gegeben?
Herr Gunkel, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Wir halten den Gesetzentwurf und den jetzigen Vorschlag für vertretbar. Er hat ja zumindest den Vorteil, dass die begünstigten Erwerbsminderungsrentenbestandsrentner dann fristgemäß ihren Zuschlag erhalten. Wir weisen aber auch darauf hin, dass damit eine neue Bürokratie und Kostenbelastung verbunden ist und dass der Gesetzgeber ja auch bei anderen Fällen in der Vergangenheit sich damit zufrieden gegeben hat, dass Zahlungen dann nachträglich überwiesen werden an die Begünstigten. Ich erinnere jetzt insbesondere an den Fall des Grundrentenzuschlags. Da hat der Gesetzgeber ja das Gesetz verabschiedet und hat sich sogar mit einer zweijährigen Nachzahlung zufrieden gegeben. Die Zahlbeträge lagen im Schnitt etwas höher als jetzt beim Erwerbsminderungsrentenzuschlag. Und bei Grundrentenbezieher geht es bei Definitionen ausschließlich um Personen mit geringem Einkommen. Und das ist bei Erwerbsminderungsrentnern jedenfalls nicht immer der Fall. Und auch bei den Mütterrenten, als die eingeführt worden sind, haben nicht alle die sofort bekommen, sondern ist bewusst in Kauf genommen worden, dass die Leistungen nachträglich erfolgen. Also insofern scheint mir jetzt hier auch eine besondere Aufgeregtheit gegeben zu sein. Es wäre ja auch nicht so, dass jetzt alle Erwerbsminderungsrenten, Bestandsrentner ganz furchtbar lang oder gar 2 Jahre wie beim Grundrentenzuschlag darauf warten müssen. Es geht hier um eine gewisse vorübergehende Verzögerung. Es hätte ja im Herbst hätte ja schon ein erheblicher Teil der Erwerbsminderungsrentner den Zuschlag bekommen. Also es geht nicht um die gleich langen Fristen wie in anderen Fällen. Also insofern hätte man es jetzt auch einfach beim Zustand, den wir haben, lassen können. Und die meisten Erwerbsminderungsrenten, Bestandsrentner hätten trotzdem einen Zuschlag sehr zeit da erhalten.
Herr Straubinger, bitte.
Bedanke mich, Herr Gunkel. Ich hätte noch mal eine Frage an den DRV-Bund. Wenn ich Ihre Ausführungen so verinnerliche, hat das bedeutet, dass Sie mehr Personal einstellen mussten? Und kann man das quantifizieren, was das sozusagen also mit an zusätzlichen Kosten verursacht hat, indem dass man so viele Bereiche verquickt hat und die Kürze der Zeit auch mit eingenommen hat?
Also wir haben kein explizit zusätzliches Personal für die Maßnahme eingestellt. Das liegt auch daran, dass die Komplexität in dieser Fragestellung so hoch ist, dass wenn wir neue Entwickler einstellen, sie mehrere Jahre benötigen, um überhaupt die Kompetenz zu erlangen, in unserem System, was eben eine hohe Komplexität hat, auch wirklich sicher umgehen zu können und solche Programmierarbeiten vornehmen zu können. Was wir gemacht haben, ist, wir haben neu priorisiert. Wir mussten Mitarbeitende, die an anderen Projekten waren, umschichten. Das heißt, es sind dadurch andere Vorhaben in die Zeitverzögerung gekommen, weil wir zum Teil mit zweistelligen Mitarbeiterzahlen dieses Vorhaben entsprechend stärker begleiten mussten. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Aber wir haben, wenn man es genau nimmt, in dem Sinne keine zusätzlichen Ausgaben gehabt, in dem Sinne, dass wir neue Mitarbeiter eingestellt haben. Hinzu kommt, wir haben auch sehr intensiv geprüft, ob wir externe Unterstützung, ob das möglich ist. Aber auch da muss man sagen, jeder, der sich mit unserem Kernsystem befasst, weiß, dass wir hier keine externe Unterstützung sinnvoll einsetzen können, weil wir auch für diese erstmal eine umfassende Einarbeitung vornehmen müssen. Und von daher war es an uns, die internen Priorisierungen vorzunehmen. Und das ist natürlich für uns immer ein bisschen misslich im Moment, weil wir ja gerade dabei sind, unser neues Kernsystem zu erneuern. Ein neues, wirklich wie die Rente berechnet wird, unser Herzstück, das machen wir gerade neu. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen bedauerlich, wenn dann wieder hier etwas, ja, dann einfach länger dauern wird, als zunächst erwartet, weil wir mit anderen Gesetzesvorhaben, die aktuell kommen, dann betraut werden und die aber auch entsprechend mit bestmöglich umsetzen.
Vielen Dank. Frau Effner, bitte, für die Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch zunächst an die DRV-Bund. Wenn wir solche Gesetze machen, gehen wir ja natürlich auch im Vorfeld in Gespräche. Und worauf beruhte denn zunächst mal die Annahme, dass die reguläre Auszahlung zum 1. Juli 2024 möglich sein würde? Wie kommen Sie zu solchen Einschätzungen?
Wen wollen Sie speziell fragen? Beide? Stimmen Sie sich ab, Herr Versauern, Herr Ritter.
Ich beginne gerne. In der Tat ist im Vorfeld, wenn erste Eckpunkte vorliegen, wenn erste Ideen vorliegen, beginnt bei uns umgehend die Maschinerie zu schauen, zu überlegen, was ist zu tun, welche Komplexität wird es vielleicht haben, was sind Möglichkeiten, um auch eine Praktikabilität zu bekommen. Ich glaube, bei dem Gesetz muss man sagen, wir hatten damals noch keinen Digitalcheck. Das ist für uns heute, für eine Massenverwaltung, ein unglaublich wichtiges Element, um die Umsetzbarkeit auch besser abschätzen zu können, um die Aufwände besser abschätzen zu können. Das wurde damals nicht gemacht. Er war damals noch nicht in Anführungszeichen in Kraft. Das heißt, wir haben in dem Sinne händisch überlegt, was könnte es sein. Und da bin ich wieder bei meinem Bild von vorhin. Wenn wir in den Rentenbestand gehen und dann noch so lange rückwirkend bis Anfang der 2000er Jahre, dann ist es wirklich ein Fischen in sehr, sehr trüben Gewässer, weil wir nicht wissen, was ist dabei passiert. Ich möchte mal so ein Beispiel nennen. Es kann halt sein, dass der einzelne Versicherte, der 2001 eine Erwerbsminderungsrente erstmals hatte, dass er dann geheiratet hat, dann ist vielleicht der Lebenspartner, die Lebenspartnerin verstorben, da gab es eine Hinterbliebenenrente. Und dann hat er vielleicht nochmal geheiratet, dann hat er sich scheiden lassen, gibt es noch einen Versorgungsausgleich. Und das bei 3 Millionen Menschen, das geht relativ schnell in große Anzahl. Und das müssen wir alles in 0 und 1 programmieren. Und diese Vielfalt, die an Lebensläufen dann einfach unterwegs waren, die haben wir damals nicht so gesehen. Das muss man wirklich sagen. Und es gibt auch keinen Vergleich vorher, wo wir hätten schauen können, wie es eigentlich aussieht. Und das führte dazu, dass die Komplexität einfach mal Vielfaches höher wurde, der Programmieraufwand mal Vielfaches höher wurde und wir deswegen den Zeitplan so wie ursprünglich gedacht und von uns auch geschätzt. Und ich kann auch noch mal sagen, das ist nicht eine Schätzung, nur Pi mal Daumen. Da sitzen schon die Experten bei uns zusammen, überlegen, was könnte es sein, dass wir das einfach nicht halten konnten.
Vielen Dank, Frau Effner, bitte.
Okay, jetzt haben Sie ja auch schon bei den anderen Fragen eine ganze Reihe dargestellt, woraus sich jetzt die Abweichungen tatsächlich ergeben. Was ziehen Sie denn für Rückschlüsse aus dieser notwendigen Verschiebung für sich als Rentenversicherung Bund?
Also wir haben natürlich bereits intern angefangen, diesen Vorgang aufzuarbeiten, weil wir schon auch den Anspruch haben und ich denke, diesem Anspruch bisher in der Vergangenheit auch gerecht wurden, Gesetze fristgerecht umzusetzen. Das ist für uns ein absolutes Priorität A-Thematik, unabhängig von Inhalten und so weiter. Deswegen haben wir bereits angefangen, wenn man so will, mit der Aufarbeitung und evaluiert, woran lag es. Ich habe einige Aspekte schon genannt und die Rückschlüsse daraus, die sind, lassen sich vielleicht in drei Punkte kurz zusammenfassen. Der erste Rückschluss ist für uns, wir brauchen tatsächlich zwingend ein neues Kernsystem, weil heute die Programmierung im bestehenden System schlicht und ergreifend so komplex ist, dass man einfach nicht zeitnah solche rentenpolitischen Maßnahmen umsetzen kann. Und das ist keine Frage des Wollens, sondern das funktioniert einfach nicht. Das zweite Rückschluss ist, dass wir tunlichst überlegen sollten, in Rentenbestand zu gehen. Wir werden als Rentenversicherung noch genauer darauf hinweisen, wenn irgendetwas im Rentenbestand ist, dass das mit großer Unsicherheit behaftet ist, dass wir einfach entsprechende Zeiten benötigen. Der dritte Rückschluss ist, dass wir auch in den Beratungen im Vorfeld und dann aber auch gerade bei Anhörungen auch Fristen für schriftliche Stellungnahmen und so weiter dafür plädieren würden, die ausreichend zu haben, um auch wirklich Vorhaben entsprechend zu würdigen. Auch da stellen wir das ein oder andere fest, was es wirklich schwer macht, eine gute Schätzung zu geben. Und der vierte Rückschluss ist, dass wir natürlich auch intern unser Berichtswesen, unsere auch Eskalationsmanagement auf den Prüfstand gestellt haben und da noch mal verschärft entsprechend die Maßnahmen haben, weil in unseren Gremien, wir sind ein föderales System, wir haben 16 Träger, das ist ja nicht nur einer, der dafür verantwortlich ist, dass wir dort einfach schneller alle Beteiligten wissen, wenn eine Ampel auf Rot ist, was noch zu tun ist. Und mir ist auch an der Stelle wichtig, das System hat ja auch in dem Sinn funktioniert, dass wir Ende des Jahres gesehen haben, das klappt nicht. Und deswegen haben wir uns mit dem BMAS zusammengesetzt und überlegt, was kann man denn überhaupt tun, um dieses Problem zu lösen.
Frau Effner, bitte.
Jetzt haben Sie gesagt, einer der Rückschlüsse ist, dass man tatsächlich vermeiden soll, in den Bestand zu gehen. Haben Sie irgendwie schon mal über einen Rückschluss nachgedacht? Es gibt ja durchaus politisch Gründe, warum wir in dem Fall tatsächlich was getan haben, wie alternativ dann irgendwie Lösungen aussehen könnten.
Ja, Herr Fassauer, bitte.
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil ich kann das natürlich sozialpolitisch ist das eine und das ist auch zum Teil ja sehr nachvollziehbar, weshalb eine Maßnahme gemacht wird. Ich komme ja, bin ja dankenswerterweise heute hier für die Verwaltung da und darf aus Verwaltungssicht sagen, was uns dann auf dem Herzen liegt. Also wir brauchen halt auf jeden Fall dann ausreichend Zeit, um es genau zu prüfen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige, um einfach eine genaue Abschätzung zu machen. Es gibt ja noch andere Vorhaben, die aktuell diskutiert werden, wo ja genauso Abschätzungen ein großes Thema sind, wo wir wirklich genau schauen müssen, was ist leistbar, bis wann. Und man muss vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Puffer dann einsetzen, wenn man in den Bestand möchte. Was sind für pauschale Regelungen möglich? Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und die Frage ist natürlich am Ende auch immer die Einzelfallgerechtigkeit und Genauigkeit. Und da kann ich Ihnen aus Verwaltungspraktikabilität sagen, manchmal sind uns pauschale Regelungen deutlich lieber, weil es einfach nur handelbar ist. Und das System in einer Verwaltung, wie gesagt, die Rentenversicherung, davon auch abhängt, dass wir auch rechtzeitig es leisten können. Das ist uns sehr, sehr bewusst und wir uns da auch wirklich viele Gedanken machen, wie wir das zukünftig leisten können.
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing für die AfD, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an die Rentenversicherung. Wir haben gerade im Rechnungsprüfungsausschuss auch uns mit der Rentenversicherung beschäftigt. Der Titel dort war notwendige IT-Modernisierung, deutsche Rentenversicherung im Wettlauf gegen die Zeit. Und da ging es auch um die veraltete Technik, um die veraltete Software. Dass zu wenig IT-Fachleute da sind, dass Spezialwissen dort vorhanden sein muss, das auch nicht ordentlich dokumentiert wurde, was jetzt eben nachgeholt werden muss. Außerdem bestehen eben erhebliche Anforderungen von der Politik, in diesem alten System Veränderungen vorzunehmen. Sie sprachen ja einige Sachen an. Also das Wichtigste für mich, wo Sie ja wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt haben, war eben der Grundrentenzuschlag. Also Sie haben auf der einen Seite eine große Aufgabe vor sich, die IT zu modernisieren und müssen eben die alten und die neuen Systeme parallel laufen lassen. Auf der anderen Seite kommen eben viele neue Anforderungen aus der Politik. Und wie schätzen Sie jetzt die Lage für die Rentenversicherung ein? Wird die Rentenversicherung auch zukünftig neue Anforderungen termingerecht umsetzen können? Oder werden wir eben damit rechnen müssen, dass zukünftig eben diese Termine nicht eingehalten werden können, weil sie eben nicht genug IT-Personal haben und weil sie die Aufgabe haben, neue IT bereitzustellen?
Herr Fassauer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, was Sie ansprechen, ist die Datenstelle der Sozialversicherung in Würzburg, die vor kurzem entsprechend behandelt wurde, ein absolut wichtiger Knotenpunkt für Milliarden von Daten pro Jahr für die gesamte Sozialversicherung in Deutschland. Auch dort haben wir eine entsprechende Modernisierung seit 2012 auf der Agenda, die jetzt nach und nach auch umgesetzt wird. Und Sie haben zu Recht gesagt, auf der Wegstrecke dorthin von vielfachen Gesetzgebungen natürlich auch entsprechend, ich würde mal sagen, belastet wird die Umsetzung, weil wir zum einen im jetzigen System arbeiten müssen, aber zugleich auch die Modernisierung vorantreiben müssen. Und da gibt es zwei Mängel, wenn man so will. Das eine ist einfach die Fachkräfteanzahl als solche. Sie alle wissen, die IT-Experten gerade in so einem Bereich, die sind im Moment sehr, sehr gesucht. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie wir als DAV, Bund, als attraktive Arbeitgeberin uns auch gegen die Privatwirtschaft entsprechend behaupten können. Mit unseren Arbeitsbedingungen, mit dem Gehalt eher weniger, aber mit den anderen Bedingungen und mit der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Das ist das, was für uns wichtig ist. Und das stellen wir gerade in Würzburg fest, wo die DSRV ist, da funktioniert es. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Kompetenzfragen, weil wir Systeme haben, die 50 Jahre gewachsen sind. Und diese Kompetenzen sind auch nicht überall entsprechend vorhanden. Das heißt, es geht hier auch sehr stark um Wissen, Wissenstransfer, Wissensaufbau, Kompetenzaufbau, wo wir entsprechend auch ansetzen, um eben die Modernisierung voranzutreiben. Ich habe mir extra für heute noch mal unsere aktuellen Gesetzesvorhaben, die weiteren, angesehen. Es ist jetzt kein Vorhaben gefährdet. Wir haben alle Vorhaben, und das sind eine Menge. Also da kann ich Ihnen sagen, dass eine ganze Liste hier, die wir derzeit in der Umsetzung haben, die sind alle in dem Sinne auf der Ampel grün. Das heißt, wir sehen nirgends jetzt im Moment eine andere Akutgefährdung, außer bei diesem Vorhaben, weshalb wir heute hier zusammengekommen sind.
Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Sie sprachen gerade davon, dass Sie ein neues Kernsystem einsetzen wollen. Vielleicht nur ganz kurz Ihr Zeitplan dazu.
Bauer. Ja, sehr gerne. Das neue Kernsystem, was wir jetzt schon seit letztlich 3 Jahren mit guten strukturellen und wichtigen Vorarbeiten auf den Weg gebracht haben, das sieht vor, dass wir unser bestehendes System nach und nach und sukzessive ablösen. Also es ist kein System, was auf der grünen Wiese gebaut wird und irgendwann gibt es so einen roten Punkt und man drückt drauf und sagt, jetzt kommt das neue System, so wie bei der einen oder anderen Eröffnung oder sowas. Das wird nicht sein, sondern es ist eins, was sukzessiv überführt wird, weil uns natürlich die Sicherheit der Renten, die jeden Monat ausgezahlt werden, sehr am Herzen liegt und deswegen wird es eine sukzessive Ablösung geben. Wir haben hier aber auch klar das Motto Sicherheit vor Geschwindigkeit. Das gehört einfach auch mit dazu. Das ist auch, gehört auch mit zur Ehrlichkeit, dass wir hier sagen, wir schauen uns genau an, was können wir, wie, wann, wie ablösen. Wir kommen im Moment gut voraus und nach aktuellem Stand werden wir schon in den nächsten 3-4 Jahren sagen können, dass das bestehende System zu einem großen Teil abgelöst ist. Das ist ja so der Zeitplan. Sie müssen sich vorstellen, für so ein Vorhaben, was schon eines der größten, glaube ich, im Moment ist im öffentlichen Bereich, was die IT-Vorhaben angeht, ist es eine Zeitplanung, die wir für realistisch und auch für stabil halten.
Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Ist wahrscheinlich auch Rentenversicherung. Zu den Folgeregelungen des Gesetzes gehört, dass die Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge pauschalisiert an den Gesundheitsfonds und an den Ausgleichsfonds zur Pflegeversicherung abgeführt werden. Wer auch immer sich jetzt damit auskennt, Rentenversicherung, alles klar. Können Sie bitte erläutern, ob sich da Nachteile für die Pflegeversicherung oder für die Krankenversicherung oder eventuell für den Rentner ergeben?
Da will der Herr Ritter, gell?
Also erstmal für den Rentner gar nichts, der hat damit gar nichts zu tun. Wir werden gemeinsam mit dem Gesundheitsfonds, mit dem BAS und unter Beteiligung der Pflege- und Krankenkassen diesen Betrag ermitteln. Dieser Grundlage ist im Prinzip diese ausgezahlte EM-Bestandsverbesserung, die Summe der Beträge, die über diesen Zeitraum ausgezahlt werden. Und aus dieser Summe der Beträge werden dann die KV- und PV-Beiträge, die wir ohnehin als Rentenversicherungsträger abführen an die, an den Gesundheitsfonds, an die Pflegekassen und daraus ermittelt. Und dann wird das glatt und die Pflege- und Krankenkassen bekommen das Geld, was ihnen zusteht. Und wie gesagt, für den Betroffenen ergeben sich daraus keine Folgewirkungen.
Vielen Dank. Wir kommen zur Runde der FDP. Herr Pascal Kober.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Lassen Sie mich den Blick etwas weiten. Zweck der Erwerbsminderungsrente ist ja, ein Einkommen sicherzustellen für Menschen, die eben nicht mehr erwerbsfähig sind. Diese fehlende Erwerbsfähigkeit ist bedauerlich für die Personen individuell und selbst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil uns dadurch Arbeitskräfte und Fachkräfte verloren gehen. Nun meine Frage, welche Maßnahmen würden Sie denn ergreifen, wenn Sie über die Erwerbsminderungsrente nachdenken, die Kosten, die dadurch entstehen, die Lücken, die gerissen werden und die Perspektiven, die für Einzelne fehlen? Was darüber hinaus vielleicht noch ergänzend, flankierend von der Politik in Angriff genommen werden sollte.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Zunächst ist es wichtig, dass wir es schaffen, diejenigen, die gesundheitlich angeschlagen sind, möglichst lange in Beschäftigung zu halten, gegebenenfalls mit Rehabilitationsmaßnahmen wiederherzustellen. Aber jetzt für diejenigen, die keine Erwerbsminderungen zu befürchten haben, ist es wichtig, dass alle Anreize im Rentenrecht so gesetzt werden, dass wir möglichst lange Erwerbsbiografien haben, dass wir die Zahl der Beitragszahler möglichst hoch halten, um in Zeiten der Alterung unserer Gesellschaft das Sozialsystem, natürlich insbesondere die Rentenversicherung, finanzierbar zu halten. Und um drei wichtige Maßnahmen zu nennen. Eine wichtige Möglichkeit ist dabei die geförderte Frühverrentung. Ich meine, die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte schnellstmöglich auslaufen zu lassen. Dann sollte das Renteneintrittsalter, das ja momentan ohnehin steigt, auch langfristig weiter angehoben werden im Zuge der steigenden Lebenserwartung. Und ein dritter Punkt, der für uns als Arbeitgeber wichtig ist, dass wir rechtssichere Möglichkeiten schaffen, Ältere auch nach der Regelaltersgrenze zu beschäftigen. Das ist heute nicht immer der Fall. Da sind gewisse Erleichterungen im Befristungsrecht erforderlich, um Beschäftigungshemmnisse auszuräumen.
Vielen Dank, Herr Kober, wieder.
Meine zweite Frage geht an Christoph Laval von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Prävention und Rehabilitation ja entscheidend dazu beitragen würden, Erwerbspotenziale von Beschäftigten zu erhalten oder bei Erwerbsgeminderten auch wieder zu aktivieren. Und da wollte ich Sie fragen, vielleicht mal uns einen Überblick zu geben, wie verbreitet Reha und Prävention sind und wo Sie da Potenziale noch unentdeckt oder ungehoben wahrnehmen.
Herr Laval, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, die Bedeutung von Prävention und Rehabilitation in diesem Kontext Verhinderung von Erwerbsminderung ist wirklich ganz, ganz hoch einzuschätzen. Und das ist eine ganz kluge Richtungsentscheidung der Gesetzgebung vor vielen, vielen Jahrzehnten, mehr als einem Jahrhundert gewesen, das so auszurichten. Also mit Prävention, mit Nachsorge, mit Rehabilitation können wir wirklich ganz viel erreichen, um Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap oder nach einem Unfall zum Beispiel wieder dauerhaft zurück ins Erwerbsleben zu bringen. Ja, wie sieht die Situation aus? Wir haben nicht nur einen gesetzlichen Träger, der für Reha oder für Prävention zuständig ist, sondern wir haben in Deutschland ein gegliedertes System. Mehrere Trägersysteme sind zuständig. Die Rentenversicherung ist heute auch hier mit dabei, auch wenn es eigentlich um ein anderes Thema geht. Die Rentenversicherung erbringt ungefähr 1 Million medizinische Reha-Leistungen pro Jahr. Da gab es eine kleine Delle durch Corona, aber das hat sich jetzt wieder ein bisschen hochgezogen und wir sind jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau wie 2019. Präventionsträger ist die DAV auch seit 2017. Da sehen wir deutlich niedrigere Zahlen. Für 2022 nur 22.000 Leistungen. Das ist sehr, sehr wenig. Über die Gründe müsste man mal in Ruhe nachdenken. Daneben gibt es einen zweiten großen Reha-Trägerbereich, das ist die gesetzliche Krankenversicherung. Dort ist allerdings das Ziel der Reha-Leistungen nicht die Rückkehr des Rehabilitanten in einen Job, in eine Beschäftigung, sondern die Verhinderung von Pflegebedürftigkeit. Aber auch hier werden ungefähr 1 Million Leistungen pro Jahr erbracht. Deutlich aktiver sind die gesetzlichen Krankenkassen im Bereich der Prävention. Ich habe da mal Zahlen rausgesucht. Die Präventionsleistungen der GKV unterscheiden sich von der Rentenversicherung konzeptionell und auch von der Zielsetzung. Es gibt einmal Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Da sind die Gesundheitspolitiker immer sehr engagiert mit dabei. Da haben wir ungefähr 1,3 Millionen Leistungen pro Jahr. Der Bereich, der jetzt für unseren Kontext interessant ist, ist der ganze Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und da haben wir angeblich ungefähr 1,9 Millionen erreichte Personen durch Leistungen, die von der GKV finanziert werden. Es gibt daneben noch einen dritten großen relevanten Player im Bereich Prävention und Reha. Das ist die gesetzliche Unfallversicherung. Hier haben wir ungefähr 150.000 medizinische Reha-Leistungen pro Jahr. Wir haben aber deutlich mehr Einzelaktionen, Einzelinterventionen auf der betrieblichen Ebene mit dem Ziel Erhaltung der Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und vieles mehr. Also das ist ganz wichtig, wenn wir sozusagen über Prävention und Reha in Deutschland reden, dass wir differenziert betrachten und schauen, wer macht was und dann auch vergleichen. Viele der Leistungen sind ähnlich, haben ähnliche Strukturmerkmale, aber es gibt eben auch Unterschiede, die sozusagen dieser Trägerlogik folgen. Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Ferschl, bitte für die Gruppe Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Brosig von der Arbeiterkammer in Bremen. In Ihrer Stellungnahme, Herr Dr. Brosig, haben Sie kritisiert, dass die Höhe der Zuschläge als unzureichend ist und fordern fast doppelt so hohe Zuschläge, nämlich von 8 bzw. 13%. Wir als Linke sehen das genauso. Könnten Sie bitte noch mal ausführen, wieso höhere Zuschläge notwendig sind und wie Sie diese letztlich auch herleiten?
Brosig, bitte.
Okay. Ja, gerne. Danke für die Frage. Ich möchte ihm grundsätzlich vorausschicken, dass die prozentualen Zuschläge, wie sie jetzt eben vorgesehen sind, nochmal nachträglich ja tatsächlich jetzt konkretisiert werden sollen, mit diesem Gesetzentwurf grundsätzlich sehr zu begrüßen sind. Das ist ein überfälliger Nachteilsausgleich aus unserer Sicht. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass nachträgliche Verbesserungen für den Rentenbestand nicht unbedingt üblich sind, praktisch in der rentenpolitischen Historie. Insofern verdient diese Maßnahme ausdrückliche Anerkennung und sollte nicht ganz klein geredet werden, eben auch nicht von uns, nicht, dass das missverstanden wird. Allerdings finden wir, dass diese Zuschläge einmal zu spät kommen, zumal viele Betroffene im hohen Alter und mit sehr niedrigen Einkommen zurechtkommen müssen, im hohen Alter sind und mit diesen niedrigen Einkommen zurechtkommen müssen. Und wir sehen eben auch keinerlei Rückwirkungen für den Bestand, meinen, dass die eigentlich zumindest für die Zeit seit der ursprünglichen Reform 22 hätten erwogen werden können. Wie sind wir jetzt konkret auf diese Prozentwerte, die gerade angesprochen worden, gekommen? Wir haben uns angeguckt, ja, den Zeitraum letzten Endes seit dem 17. Geburtstag einer Person. Das ist ja eigentlich der übliche Startpunkt, den man auch nimmt bei der Gesamtleistungsbewertung. Und haben dann geschaut, wie weit reicht dieser Zeitraum vom 17. Geburtstag bis zur Altersgrenze. Und wenn man das dann mal vergleicht, die Personen, die vor 2019 in diese Renten mit Zurechnungszeiten gegangen sind und dann ja eben danach, dann ergeben sich eben strukturelle Lücken. Wenn man den Zeitpunkt 2019 nimmt, also Zurechnung bis dann 65 Jahre und 8 Monate für spätere dann eben noch länger, dann hat man eine Lücke für die Personen, die vor 14 oder vor Juli 14 in Rente gegangen sind, nur bis 30 Jahre. Da entspricht diese Lücke dann etwa so gute 13,2%, habe ich berechnet. Und bei den Personen, die dann im Zwischenzeitraum vor 2019 in Rente gegangen sind mit einer Zurechnung bis 62 Jahre, dann haben wir eine Lücke von etwa 8,1%. Und insofern ergeben sich dann für uns ja diese strukturellen Lücken, die eigentlich geschlossen werden sollten. Und die vorgeschlagenen, ja jetzt nicht insoweit geänderten, aber in dem Gesetz sozusagen replizierten, um sie tatsächlich umsetzen zu können, diese Zuschlagssätze von 7,5 bzw. 4,5%, da kann man sagen, die gleichen dann eben eigentlich nur gut die Hälfte dieser strukturellen Lücken von 13 bzw. 8% aus. Und ja, wir würden vorschlagen, bei gegebener Gelegenheit, dass man tatsächlich dann vollen Ausgleich vornimmt, um diese Lücke komplett zu schließen. Das soweit vielleicht dazu.
Freie Runde, wenn länger, Frau Ferschel. Bei 7 Sekunden. Dann geht es mit der SPD weiter. Frau Hohmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Herrn Dr. Brosig von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Mit dem Zuschlag für EM-Rentner, Rentnerinnen im Bestand haben wir ja nun, haben Sie auch eben erwähnt, Verbesserungen für die Beziehenden der Erwerbsminderungsrenten vorgenommen. Mit Blick auf Sicherheit, Stabilität, Funktionsfähigkeit unserer gesetzlichen Rentenversicherung als zentralen Baustein unseres Alterssicherungssystems. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus? Und wie würden Sie eine solche Stabilisierung speziell mit Blick auf die junge Generation und auch die EM-Rentner bewerten?
Herr Brosig, bitte.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also nach unserer Auffassung ist es so, dass Versicherte, das sehen wir auch immer wieder in Umfragen, stabiles Rentensystem mit auskömmlichen, annähernd lebensstandardsichernden Leistungen wünschen. Und dafür ist nun mal das Rentenniveau praktisch die zentrale Mess- und Stellgröße, die wir da haben, weil nur darüber dann die ja eher abstrakten Entgeltpunkte wirklich einen Wert verliehen bekommen, also im konkreten Fall durch den aktuellen Rentenwert. Und entsprechend wirkt letzten Endes das Rentenniveau dann auf alle laufenden Renten sich aus und Änderungen des Niveaus entsprechend auch, also im positiven wie negativen Sinne. Und damit ist letzten Endes ja auch dann der tatsächliche Mehrwert von konkreten Reformen wie jetzt dieser oder der zugrunde liegende Reform von 2022 dann eben vom Niveau abhängig. Wir meinen, dass das Niveau tatsächlich dauerhaft stabil sein sollte. Idealerweise auch bei einem Wert von nicht nur 48%, sondern etwas höher, von mindestens 50%. Man würde damit faktisch zu einer Leistungsorientierung wieder zurückkehren und nicht einer bloßen Kostenorientierung im Rentensystem. Wir meinen, dass damit wirkliche Nachhaltigkeit auch erreicht würde, nämlich eben auch soziale, was die Akzeptanz, was ja die Möglichkeit zur Versorgung der Leute, die dann auch die entsprechende Legitimation besitzt, umfasst. Und wir sehen, das habe ich gerade schon gesagt, dass regelmäßig auch in Befragungen, dass das der Wunsch der Versicherten ist, ein anhaltend höheres Niveau zu haben als das, was wir zurzeit haben. Wir haben das jetzt gerade am Wochenende wieder gesehen, da sind entsprechende Umfragedaten publiziert worden. Wir haben gemeinsam Arbeitnehmerkammer Bremen, Arbeitskammer des Saarlandes und Deutscher Gewerkschaftsbund vor gut einem Jahr eine breite Umfrage gemacht. Da kam das gleiche Ergebnis bei raus. Und man muss ja auch sagen, wenn wir uns mit anderen ähnlichen auch Sozialversicherungsstaaten vergleichen, also Beispiele wie Österreich oder Finnland oder Frankreich, dann haben wir eigentlich überall deutlich höhere Rentenniveaus, als wir das in Deutschland haben. Was ist jetzt der konkrete Mehrwert, nachdem Sie gefragt haben, mit Blick auf einzelne Gruppen? Wenn wir jetzt mal anfangen, konkret an diesem Gesetzentwurf, an der Thematik entlang, wie sieht es mit Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentnern aus? Die würden aus unserer Sicht eindeutig von einem besseren Rentenniveau profitieren. Das ist ja gerade auch eine Gruppe, die eher geringere Renten bezieht, nicht immer, aber in der Regel, die einen besonderen Schutzbedarf hat. Und auch wenn es dann eben rein nominal in absoluten Werten vielleicht eine etwas kleinere Differenz ist, macht die eben in diesen Einkommensbereichen dann einen erheblichen Unterschied für die Leute. Und Sie sprachen ja auch an heutige Beschäftigte bzw. jüngere Leute. Auch da meinen wir, dass ein dauerhaft stabiles Rentenniveau einen wirklichen Mehrwert hätte, weil eben tatsächlich versichert wird, alles dafür zu tun, ja, dass auch in Zukunft eine auskömmliche Rente, jedenfalls nach einem annähernd vollen Erwerbsleben, resultiert und man letzten Endes deutlich macht, dass eine gute Rente in Anführungsstrichen ein generationenübergreifendes Projekt ist, für das alles gemacht wird, für das alles getan wird. Natürlich würden dafür die Beiträge steigen, das ist klar, im Vergleich zu einer Nichtreform. Wir meinen, dass das grundsätzlich verkraftbar ist, wenn auch natürlich nicht unbegrenzt. Und dass deswegen auch wichtig ist, ja, eine anhaltend und die gute und wirklich auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hinzubekommen. Bis zur Altersgrenze ist ja eben auch schon genannt worden für möglichst alle erwerbstätigen Personen. Und ja, damit sage ich es, wir brauchen letzten Endes auch ein Solidarsystem, in dem alle Erwerbstätigen für die Alterssicherung damit involviert sind. Das ist tatsächlich auch was, wo wir uns beim Ausland einiges abschauen können. Das soweit dazu.
Vielen Dank, Herr Brosig. Frau Hohmann.
Vielen Dank. Eine Folgefrage an Herrn Dr. Brosig. Es wird ja immer wieder gefordert, dass die Regelaltersgrenze weiter steigen soll und an Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Wie bewerten Sie diese Forderung, insbesondere auch mit Blick auf Geringverdiener und gesundheitlich eingeschränkte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen?
Brosig, bitte.
Ja, danke für die Frage. Wir sehen das sehr kritisch. Das wäre aus unserer Sicht eine Reform, die letzten Endes bis zum Tod dann über die Rentenlaufzeit eine deutlich geringere Rentensumme bewirken würde. Wir sehen auch da in Umfragen, platt gesagt, die Leute wollen das nicht. Sie sagen es uns immer sehr deutlich. Das würde darüber hinaus Ungleichheiten auch stark verschärfen. Wir sehen, dass sich Lebenserwartung sehr stark nach Einkommen unterscheidet, auch die fernere Lebenserwartung dann im Rentenbezug, gerade unter Männern. Viele Menschen mit schwieriger Arbeitsmarkt- und Gesundheitssituation schaffen es nicht bis zur Regelaltersgrenze, geschweige denn zu einer weiter steigenden. Was wir auch nicht vergessen dürfen, die Altersgrenze, dadurch, dass sie ansteigt, die bewirkt letzten Endes schon, dass heute die Lebenserwartung dass die Lebenserwartung nicht mehr Schritt halten kann mit der steigenden Altersgrenze. Das ist der Effekt, sodass die erwarteten Rentenlaufzeiten schon heute zurückgehen. Und wir meinen, das Thema ist ja eben auch schon angesprochen worden, dass über Prävention und Rehabilitation, aber auch über Qualifikation viel erreicht werden kann, damit dann vielleicht eben auch keine Erwerbsminderungsrente letzten Endes bezogen werden muss. Wir meinen, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgebaut werden muss, Fehlanreize müssen abgebaut werden. Und ich habe es eben schon gesagt, Beiträge sollten leicht steigen. Dazu vielleicht noch abschließend, diese eben erwähnte Umfrage hat sehr deutlich gezeigt, dass selbst wenn die Lebenserwartung weiter steigen sollte, dass dann gerade auch Jüngere bereit wären, zur Vermeidung von noch längerer Lebensarbeitszeit etwas höhere Beiträge zu bezahlen. 70% der explizit danach gefragten jüngeren Beschäftigten im Alter bis zu 40 haben gesagt, ich werde lieber höhere Beiträge zahlen, als dass ich noch länger arbeiten müsste bei einer längeren Regelarbeitszeit, bei einer höheren Regelaltersgrenze.
Vielen Dank, Herr Wittegger, bitte, für die CDU-CSU.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Fassau und Herrn Ritter. Von Herrn Ritter möchte ich gerne wissen, wann Sie mit Ihren Leuten exakt festgestellt haben, dass Sie dieses Gesetz nicht zeitlich genau umsetzen können, also nicht fristgerecht umsetzen können. Und wann Sie Herrn Dr. Fassauer davon informiert haben. Und von Herrn Dr. Fassauer möchte ich gerne wissen, wann Sie bzw. die Deutsche Rentenversicherung des BMAS in Kenntnis gesetzt hat davon. Und ganz gerne ein konkretes Datum.
Danke. Herr Rieder und Herr Fassauer.
Ja, das ist schön, ein konkretes Datum. Also ich glaube, man muss, tut mir leid, doch ein bisschen erläutern, wie bei uns so Vorhaben sind. Also wir haben eine gute dreistellige Anzahl an großen IT-Vorhaben, grundsätzlich bei der Rentenversicherung und in der Pipeline. Und dieses Vorhaben war eins der großen und ist deswegen regelmäßiger Bestandteil des Berichtswesens in den Gremien, insbesondere auch in den IT-Gremien. Das heißt, es gibt nicht den Moment, wo man sagt, jetzt geht die Ampel von grün auf rot oder so, sondern es ist ein schleichender Prozess, wenn man so will, weil man permanent in der Information ist. Und im Dezember, in der Sitzung im Dezember, die wir hatten von der Arbeitsgruppe EET, dort wurde klar, dass wir hier bei diesem Vorhaben es schlicht und ergreifend nicht schaffen werden, weil wir schon davor eine Reihe von Maßnahmen, die ich vorhin schon ausgeführt habe, zur Unterstützung in dieses Vorhaben gesteckt haben. Und da haben wir feststellen müssen, es wird nicht gelingen, dass wir dieses Vorhaben fristgerecht zum Juli 2024 umsetzen können. Und dann sind wir umgehend danach, nachdem wir die Thematik erörtert haben, auf das BMAS zugegangen und haben gesagt, wir haben hier eine Problematik, die müssen wir gemeinsam erörtern und müssen schauen, wie kommen wir aus dieser, was
Danke.
Können wir tun.
Herr Wiederger, bitte.
Ich hätte gerne dann noch mal gewusst, warum es dann noch mal über 2 Monate gedauert hat, bis das BMAS dann einen Gesetzentwurf hingelegt hat. Können Sie das erklären? Aus der Sicht der Deutschen Rentenversicherung?
Ich habe mein Bestmögliches getan, um zu erklären, wie komplex das Vorhaben ist. Und wenn Sie so ein komplexes Vorhaben haben und dann überlegen, was für eine Alternative es ist, dann sind wir dort, was Herr Ritter gesagt hat, wo wir dann zum Jahresbeginn eine Prüfgruppe eingesetzt haben, die 14 Tage nichts weiter gemacht hat, als zu überlegen, was für Alternativen gibt es, was für Möglichkeiten gibt es, um den Berechtigten zum Juli diesen Jahres zu kommen. Und die Prüfgruppe Kürzer. Wurde
zusammen. Also, ja, wissen Sie, was das BMAS gemacht hat, ja oder nein?
Wir waren im Austausch mit dem BMAS und haben gesagt, wir haben eine Prüfgruppe, wir werden euch Vorschläge machen, die wir umsetzen können.
Okay. Sie haben vorhin, ich noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Fassauer, Sie haben vorhin gesagt, dass das wie ein Teich ist, man fischt da so ein bisschen im Trüben, wenn es um die Bestandsrenten geht. Dann haben Sie aber etwas später gesagt, dass Sie wegen anderer Dinge wie Energiepauschale, Hinzuverdienstgrenze und so weiter ebenfalls belastet gewesen sind. Können Sie bitte genau sagen, also die 2 letztgenannten Punkte sind jetzt keine Punkte, die erst seit Kurzem bekannt sind, sondern die ja schon seit über einem Jahr bekannt sind, weil die als Gesetze hier gemacht worden sind. Warum es da nicht schon früher dann ein Alarmzeichen der Deutschen Rentenversicherung gegeben hat? an die Bundesregierung?
Also zunächst freue ich mich, dass es mir gelungen ist, darzustellen, dass wir hier von einer multikausalen Problematik sprechen, nämlich zum einen, dass wenn wir in den Bestand gehen, es einfach dort viel Unsicherheit gibt, wie die Lebensentwürfe aussehen. Zum anderen aber, wenn wir uns eben auch die Gesetzesvorhaben anschauen, die zwischenzeitlich gekommen sind, wo wir auch nicht immer sofort sehen, welche Rückkopplungseffekte es hat auf die einzelnen Maßnahmen. Hinzu kommt, dass wir bei diesen Vorhaben immer die Experten brauchen, eigentlich, die fast vergleichbar sind. Und wenn wir auch die Energiepreispauschale rechtzeitig umgesetzt haben, wo Sie völlig recht haben, wo man sagen kann, ja, danach geht es ja weiter. Naja, die Personen, die müssen natürlich auch entsprechend, die bei uns dann die Programmierung machen, zum einen die ganzen Nacharbeiten machen. Also wir haben heute noch Nacharbeiten mit Grundrentenzuschlag, mit Mütterrente und so weiter. Das ist ja nicht dann alles weg, nur weil wir den großen Schwung einmal gemacht haben. Die ganzen Nacharbeiten führen immer dazu, dass solche Gesetze auch gut nachwirken. Deswegen kann ich nur sagen, es kommt beides zusammen. Und es ist nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Das ist mir wirklich wichtig an der Stelle. Es war in diesem Fall wirklich diese, sag ich mal, wirklich multikausale Ursache, die dazu geführt hat, dass wir es einfach zum Juli diesen Jahres als Rentenversicherung nicht geschafft haben, was wir uns auch selber vorgenommen haben.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Effner, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bitte.
Ja, vielen Dank. Als erstes würde ich gerne noch mal an die DRV Bund eine Frage richten, und zwar, wenn wir noch weitere Dinge, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, umsetzen, dann steht da ja auch zum Beispiel die Änderung beim Grundrentenzuschlag. Wenn wir das tun würden noch in dieser Wahlperiode, gibt es dafür denn die aktuell nötigen Kapazitäten oder würde das zu Schwierigkeiten kommen? Und was wäre hilfreich und was wäre eher schwierig?
Also wie immer, Fassauer, bitte.
Wie immer, Frau Effner, es liegt natürlich dann daran, wie die konkrete Regelung aussieht. Wir haben jetzt bei der Vereinfachung, die unter Umständen in der Diskussion steht, bei der Kapitalertragsprüfung, da haben wir ein sehr singuläres System bei uns, wo wir sagen würden, das ist auf jeden Fall leistbar. Das wird für uns gut machbar sein, weil wir dort nicht ins Herz der Rentenversicherung, der Rentensystematik eingreifen. Deswegen sehen wir zum Beispiel bei diesem Vorhaben keinerlei Schwierigkeiten. Es kommt aber auch, ich meine, wir wissen alle, Rentenpaket 2, 3 und so weiter. Was dann noch kommen könnte, das muss man sich eben genau anschauen. Und da müssen wir wieder aus meiner Sicht auch die ausreichende Zeit haben, zu gucken, einbeziehungsweise der Selbstständigen, was ja im Koalitionsvertrag drinsteht beispielsweise, wie sieht denn da die Regelung aus, was können wir tun, wie kann es passieren, wie können wir es digital machen, dass es dann auch wirklich noch in die Thematik reinpasst und eben auch zeitlich zu einem Zeitpunkt dann umgesetzt werden kann, dass auch alle entsprechend zufrieden sind und die Akzeptanz auch da ist.
Frau Effner, bitte.
Ja, ich frage noch mal kurz nach, weil dazu haben Sie jetzt gar nichts gesagt, wenn wir tatsächlich beim Grundrentenzuschlag diesmal noch was machen würden. Natürlich gehen wir dann in den Bestand, aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen.
Herr Fassauer.
Mache ich sehr gerne. Also die Einführung des Grundrentenzuschlags in unser System war vom Volumen her fast so groß und von der Bedeutung, Komplexität her, wie die Umsetzung des Rentenreformgesetzes 1992. Und jeder, der mit der Rentengeschichte irgendwie betraut ist, weiß, was für eine immense Dimension das ist. Also wir haben auch da, um nochmal zu sagen, ja fast 15.000 Programmiertage allein gehabt. 15.000 Programmiertage, das ist unglaublich viel von Spezialisten, die nichts weitermachen als dort entsprechend. Das sind dieses sehr komplexe, stellen Sie sich ein bisschen vor wie so ein Uhrwerk. In so ein Uhrwerk versuchen, das alles einzupflegen, dass danach die Uhr auch weiter funktioniert. Und Sie kennen ganz viele kleine Rädchen und wenn Sie da ein bisschen was falsch drehen, kann dann die ganze Uhr nicht funktioniert. Das ist uns gelungen. Mit einem wirklich immensen Aufwand, mit starkem Personalzuwachs, den wir auch damals schon geschätzt hatten. Und wenn Sie jetzt wieder anfangen würden, aus einem Uhrwerk alles auszubauen, da haben Sie auch einen großen Aufwand. Und da kann ich sagen, das würde ich im Moment nicht leisten können.
Frau Effner, bitte.
Ja, dann würde ich tatsächlich noch einmal an den DGB mich wenden. Welche weiteren Verbesserungsbedarfe sehen Sie denn bei EM-RentnerInnen?
Herr Schäfer.
Ja, vielen Dank. Also neben dem von der Arbeitnehmerkammer schon angesprochenen Frage, ob man den Zuschlag für die Grundrentner nicht angleicht an das, was die effektive Verlängerung der Zurechnungszeit bedeutet hat, würden wir vor allen Dingen sehen, nach wie vor haben wir das Problem, dass eine Person, die ein Viertel ihrer Arbeitsfähigkeit verloren hat, nach geltendem Recht keinen Rentenanspruch hat, sondern mit dem so reduzierten Arbeitsvermögen am Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz suchen muss. Und wir wissen, dass sie regelmäßig keinen solchen findet. Das heißt, effektiv fallen diese Leute in einen dauerhaften Bürgergeldbezug und damit natürlich in ein sehr großes Armutsproblem, was leider dann Vernichtung von Einkommen und so weiter am Ende des Arbeitslebens bedeutet. Also hier sehen wir das Größte und Notwendigste zu korrigieren, dass tatsächlich diese Frage von voller Erwerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt tatsächlich wieder berücksichtigt werden muss und es nicht nur um die abstrakte Theorie gehen muss, dass jemand arbeiten kann, sondern ich muss mit den Menschen umgehen, die real am Arbeitsmarkt auch unterkommen müssen. Und da muss ich sozusagen das Matching ordentlich hinkriegen.
Vielen Dank. Wollen Sie noch mal, Frau Effner? Bitte schön.
Ja, kurze Nachfrage an der Stelle. Was wir ja auch gemacht haben, ist die, ja, den sogenannten Arbeitsversuch quasi, der 6 Monate umfasst. Und haben Sie dazu schon irgendwie eine Bewertung? Wie kann man denn Menschen besser wieder die Möglichkeit zurückermöglichen?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, das kann ich sehr kurz machen. Also den Arbeitsversuch begrüßen wir. Wir hatten sogar vorgeschlagen, die Renten sind ohnehin regelmäßig auf 3 Jahre befristet. Warum nicht sagen, eine Person bekommt 3 Jahre befristete Erwerbsminderungsrente, danach findet ohnehin eine medizinische Prüfung statt. Und wer in der Zeit wieder arbeiten geht, soll das tun. Es gibt eine Einkommensanrechnung, wenn er viel verdient. Und nach den 3 Jahren schaue ich mir dann die reale Situation der Menschen an. Hat die Arbeitsmarktintegration geklappt oder ist die Gesundheit immer noch aufgehoben und so weiter, anstatt das heutige Verfahren, ich fange an zu arbeiten und kriege jetzt nach 6 Monaten immerhin erst regelhaft dann sofort meine Rente in Frage gestellt, was viele Menschen leider dann vom Arbeiten abhält.
Und wir kommen zur Runde der FDP. Pascal Kober, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht in der zweiten Runde an Herrn Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber. Wir haben ja derzeit die Zurechnungszeiten für die Erwerbsminderungsrente um 2 Jahre angehoben, weil ja auch die Regelaltersgrenze um 2 Jahre angehoben wird. Meine Frage an Sie, sehen Sie noch andere Stellen im Rentenrecht, an denen dieser Effekt oder beziehungsweise dieses Thema vielleicht umgesetzt werden müsste?
Herr Gunkel, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir haben in der Tat verschiedene Regelungen im Rentenrecht, bei denen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit berücksichtigt wird, bei der Regelaltersgrenze, die um 2 Jahre ansteigt, bei der Zurechnungszeiten für Erwerbsminderungsrentner, gilt ja jedenfalls für Neurentner, dass die dann künftig so gestellt werden, als hätten sie bis 67 gearbeitet. Also haben wir hier eine Verlängerung um 2 Jahre. Sogar im Hinterbliebenenrecht ist eine Verlängerung um 2 Jahre erfolgt. Wo es doch nicht erfolgt, das ist es bei dem sogenannten Standardrentner, der herangezogen wird, um das Rentenniveau zu berücksichtigen. Da wird noch immer so getan, aber das ist dann gewissermaßen auch die einzige Regelung, als gäbe es hier keine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Dabei wäre es jetzt dann auch angemessen, den Standardrentner so zu berechnen, dass er nicht nur 45 Jahre, wie schon seit vielen Jahrzehnten, sondern eben auch dann künftig 47 Jahre gearbeitet hat. Wir haben in den letzten Jahrzehnten deutliche Veränderungen gehabt bei der Beschäftigung Älterer. Zum Beispiel ist die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 60 und 64 Jahren, die ist seit dem Jahr 2000, hat sich mehr als vervierfacht. Nur das Rentenrecht trägt dem eben beim Standardrentner überhaupt nicht Rechnung. Der wird noch genauso berechnet wie vor vielen Jahrzehnten. Also insofern sollte ja auch eine Anpassung von 45 auf 47 Jahre erfolgen.
Herr Kummer, bitte. Meine zweite Frage richtet sich an Christoph Laval von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation. Meine Frage ist, passen denn die Regelungen des Reha-Budgets aus Ihrer Sicht noch zu den Zielen Prävention und Rehabilitation als aktive Mittel für eine hohe Beschäftigungsquote und gegen den Fachkräftemangel einzusetzen?
Herr Laval, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht um das Reha-Budget der Rentenversicherung. Dort gibt es tatsächlich im Leistungsrecht der gesetzlichen Rentenversicherung ein paar Dinge, die jetzt einfach sehr problematisch sind. Das eine ist die Deckelung des Budgets.
vom Grundsatz her ist es so, dass das Reha-Budget, also die Möglichkeit, Geld auszugeben für die Rentenversicherung, immer dann zunimmt, wenn die Bruttolöhne zunehmen und wenn die Träger der DAV diesen Deckel überschreiten, setzt eine Sanktion ein. 2 Jahre später wird in der Betrag, den sie zu viel ausgegeben haben, wieder abgezogen. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Träger der DAV in ihrer Ausgabenpolitik sich sehr stark an dieser Budgetgrenze orientieren. Und das ist aus unserer Sicht schlecht. Das sollte gestrichen werden. Wir sind dafür, dass dieses Reha-Budget durchaus fortbesteht, aber als Orientierungslinie und dieser Sanktionsmechanismus ersatzlos gestrichen wird. Ein zweites Problem haben wir beim Reha-Budget. 2013 hat die damalige Bundesregierung eine sogenannte Demografiekomponente eingeführt. Andrea Nahles war damals Arbeits- und Sozialministerin. Man hat das damals gemacht, weil man wusste, dass in den Jahren 13 bis 18 mehr Leute in die Reha-intensiven Jahrgänge kommen. Und deswegen hat es sozusagen einen Zuschlag zum Reha-Budget gegeben. Man hat damals aber auch dann vorausberechnet, dass in den Jahren ab 18 und folgende, also jetzt, weniger Menschen Reha brauchen. Diese ganze Berechnung basiert auf Annahmen aus dem Jahr 2013. Wir haben seitdem eine große Einwanderungswelle gehabt. Wir haben seitdem eine deutliche Intensivierung der Erwerbsbeteiligung von älteren Beschäftigten, die auch ihrerseits einen Reha-Anspruch gegen die Rentenversicherung haben. Das zeigt, dass die ursprünglichen Annahmen, auf der die Berechnung der Demografiekomponente passiert ist, dass die einfach überholt sind. Deswegen schlagen wir vor, die ersatzlos zu streichen.
Herr Kober, bitte.
Meine dritte Frage richtet sich an Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Es gibt ja die Kritik, dass die jetzige Erhöhung der Leistungen oder Verbesserung der Leistungen zu gering ausfällt. Wie bewerten Sie diese Kritik und was spricht aus Ihrer Sicht gegen eine weitere Erhöhung?
Herr Gunkel, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wie bereits mehrfach erwähnt worden ist, es ist üblich, dass Leistungsveränderung immer nur für den Neuzugang erfolgt. Das ist hier eine besondere Ausnahme, die vorgenommen wird, dass also für den Bestand eine Leistungsverbesserung erfolgt. Das hat es sonst nur noch bei den Mütterrenten gegeben. Wir sehen darin eine Benachteiligung gegenüber den Jüngeren und dem Rentenneuzugang, weil die nämlich nicht von den ganzen Vorteilen, die es in der Vergangenheit im Rentenrecht gegeben hat, profitieren, die der heutige Bestand hat. So gilt zum Beispiel jetzt noch für viele, die heute noch im Bestand sind, dass bei denen vor 2009 Ausbildungszeitenrenten steigernd berücksichtigt worden sind. Oder um noch ein anderes Beispiel zu sagen, viele der Rentner, die heute im Bestand sind, haben auch keine Abschläge gehabt, als sie in Rente gegangen sind, weil es ja ganz andere Bedingungen für den Rentenzugang gibt. Aber kein Mensch würde jetzt auf die Idee kommen, hier jetzt nachträglich bei den Neurentnern zur Gleichbehandlung auch eine Besserstellung, eine Angleichung vorzunehmen. Insofern sind solche Verbesserungen, die jetzt für den Bestand erfolgen, immer führen zu neuen Ungerechtigkeiten, weil die Vorteile, die der Bestand hat, gegenüber dem Rentenneuzugang dabei unberücksichtigt bleiben. Ja, und dann gilt, dass solche Zuschläge natürlich teuer sind. Also die Zuschläge, die 2022 beschlossen worden sind, werden allein im nächsten Jahr schon mal 2,6 Milliarden Euro dann zusätzlich an Ausgaben bringen. Und das wird dazu führen, dass die nachhaltige Rücklage dann schneller ihr unteres Limit erreicht und der Beitragssatz dann vorzeitig und stärker angehoben werden muss.
Vielen Dank. Wir gehen in die dritte Runde. Das ist die der SPD. Jens Beik, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an Herrn Schäfer vom DGB, anknüpfend an das, was meine Kollegin Frau Hohmann Herrn Brosig gefragt hat zum Renteneintrittsalter und der Lebensarbeitszeit. Die Frage an den DGB, welchen Stellenwert messen Sie denn den Verbesserungen bei Prävention und Rehabilitation bei, insbesondere Vereinfachung beim Zugang, wenn es darum geht, Menschen gesund und fit im Arbeitsleben zu halten und ihnen einen selbstbestimmten und auch flexiblen Ausgang aus dem Arbeitsleben zu ermöglichen?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Also das hat natürlich herausragende Bedeutung. Die vor allem Rehabilitationsmaßnahmen sind auch erwiesenermaßen sozusagen sehr hilfreich und sorgen systematisch dafür, dass Erwerbsminderung nicht auftritt oder sogar wieder überwunden und sozusagen in Erwerbsfähigkeit zurückgeführt werden kann. Insofern würden wir auch die Kritik teilen. Das haben wir auch 2013 getan, als das Reha-Budget reformiert wurde und dieser sozusagen demografische Faktor eingeführt worden ist. Haben wir damals schon darauf hingewiesen, dass wir um 2020 herum dadurch ein Problem bekommen werden, weil dann nämlich die Ausgabendeckel quasi niedriger ausfallen würden als nach altem Recht. Jetzt stellen wir es fest. Und das sind natürlich schon sehr einschneidende Probleme. Insofern würden wir schon dafür plädieren, dass wir die Rehabilitation ausbauen und dafür sorgen, dass sie hilft. Wir möchten immer aber auch darauf drängen, dass wir natürlich klar im Blick haben, das wurde auch von Herrn Laval gut dargestellt, dass wir ein geklärtes System haben. Das heißt, wir dürfen insbesondere auch die Frage von Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nicht aus dem Blick verlieren, weil da nach wie vor, das sieht man in den Berufsgruppen, wenn man die sich anschaut, mit die größten Gesundheitsbedingungen und Gesundheitsprobleme, Entschuldigung, halt dort auch akquiriert werden. Insofern müssen wir da auch immer drauf schauen.
Herr Peik, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Schäfer. Ich hätte noch eine Frage an Sie als Interessenvertretung, als DGB für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, auch der Rentnerinnen und Rentner. Wäre es mal spannend von Ihnen zu hören, was Sie als wichtig erachten, damit sich die EM-Rentnerinnen und Rentner ausreichend über die neue Regelung informieren können. Herr Dr. Fassauer hat ja schon berechtigt darauf hingewiesen, wie vielfältig die Lebensentwürfe sind. Und natürlich auch die Informationsstände sind da sehr unterschiedlich. Was halten Sie da für wichtig?
Herr Schäfer, bitte.
Also ich glaube, dass zum einen jetzt, was den Zuschlag konkret anbelangt, ist, kann man, glaube ich, kaum mehr machen, als einen Brief den Leuten schicken, in der Hoffnung, dass sie ihn verstehen. Das ist wiederum das zweite Problem. Da würde ich dann auf die Versicherten, ältesten Versichertenberater hinweisen. Die helfen dann bei Fragen auch gern mal weiter, wenn es dann doch Verständnisfragen gibt. Das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig. Und ansonsten müssen wir natürlich schauen, dass die Menschen davon erfahren, dass es das gibt und dass ich das beantragen kann. Und wir müssen auch, glaube ich, an dem einen oder anderen Arzt arbeiten, der noch nicht unterschieden hat zwischen Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung. Nur weil jemand krank ist, ist er noch nicht erwerbsfähig. Und da kommen auch Leute mit Erwartungshaltungen einfach in die Rentenberatung, die denken, mein Arzt sagt doch, ich kann nicht mehr. Also da muss man auch, glaube ich, mal gucken, wie man in der Kommunikation besser wird und keine Misskommunikation macht, sondern vielleicht eher in Richtung Reha schaut, statt schon gleich den Leuten einzureden, dass das Erwerbsleben hier zu Ende sei.
Herr Peik, bitte.
Danke sehr. Eine letzte kurze Frage an Herrn Schäfer. Da schaffen wir es sogar Zeit zu sparen, glaube ich. Aber wäre es denn aus Sicht des DGB vertretbar gewesen, diesen angedachten Rentenzuschlag jetzt nicht zu zahlen, sondern erst im Dezember 2025 dann rückwirkend auszuzahlen, wenn die Rentenversicherung das auch in die originäre Rente berechnen könnte? Ja oder nein?
Herr Schäfer.
Nein, aber da ich jetzt noch eine Minute habe, kann ich noch zwei Sätze sagen. Also erstens, aus unserer Sicht wäre es auf keinen Fall akzeptabel gewesen, das rückwirkend zu machen, weil dann hätten wir wieder das gleiche Problem, wie wir das bei Grundrentenzuschlag auch hatten, dass rückwirkend alle möglichen anderen Sozialleistungen aufgemacht werden, Bescheide aufgehoben werden, neu festgestellt wird, neu berechnet wird. Und das ist dann wirklich sozusagen Bürokratie par excellence, Selbstbeschäftigungstherapie. Insofern gab es dazu keine Alternative. Und, sage ich mal, das Problem, dass es jetzt technisch umsetzbar war, den Leuten in die Schuhe zu schieben und sagen, ihr müsst jetzt noch anderthalb Jahre warten, ist auch keine Lösung. Insofern gab es aus unserer Sicht keine Alternative dazu, jetzt einen praktikablen Weg zu finden, dass zugesagte Leistungen gewährt werden. Weil, auch das will ich noch sagen, wie wichtig das ist, sieht man daran, wir haben mit den Reformen der Erwerbsminderungsrente Anfang der Nullerjahre eine Explosion der Hilfebedürftigkeit von Erwerbsminderungsrentnerinnen gab, von 3% auf 15%. Und mit den Leistungsverbesserungen, die seit 2014 für den Neuzugang beschlossen worden sind, wurde der Anstieg gestoppt. Aber wir sind immer noch bei 15% der Erwerbsminderungsrentner, die Grundsicherung haben. Und nur der Zuschlag hat das Potenzial, auch die tatsächliche Hilfequote dort runterzuführen. Und deswegen ist der Zuschlag immens wichtig. Und eigentlich wäre es gut, ihn noch aufzustocken auf das angemessene Maß insgesamt.
Vielen Dank. Und die Runde der CDU-CSU, Herr Wittecker, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Dr. Fassauer. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie jetzt eine Reihe anderer Projekte nach hinten verlagern müssen wegen dieser Umprogrammierung. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, dass keines der laufenden Gesetzesvorhaben, die ja schon beschlossen sind, darunter leiden muss. Können Sie uns bitte sagen, welche Projekte jetzt hinten runterfallen?
Also es fällt in dem Sinne kein Projekt ganz hinten runter, sondern wie durch die neue Priorisierung wird einfach der zeitliche Ablauf anders justiert. Und ich hatte gesagt, dass die Gesetzesvorhaben, dass wir die derzeit alle im Zeitplan haben. Allerdings haben wir natürlich einige Vorhaben, die auch ohne gesetzliche Grundlage, die einfach aufgrund der Digitalisierung, aufgrund unserer Erwartungen von unseren Versicherten beispielsweise, oder eben auch zum Beispiel die Modernisierung unseres Kernsystems. Die Modernisierung des Kernsystems gibt es kein Gesetz dafür, aber wir halten es trotzdem für zwingend, dass wir es machen. Und dieses Vorhaben beispielsweise, in der Tat, das leidet darunter, weil dort eben eine zeitliche Verzögerung stattfindet bei dem einen oder anderen Element, was wir auf der Reise für die Modernisierung des Kernsystems entsprechend benötigen. Genauso gibt es natürlich auch andere Vorhaben, die wir uns selber geben als Rentenversicherung. Wir selber wollen ja auch beständig besser werden, wir wollen effizienter werden, wir wollen die Prozesse optimieren, wir wollen auch gemeinsam Digitalisierung und die Vorhaben umsetzen. Und diese Vorhaben, die werden halt entsprechend bei solchen, sage ich mal, Erschwernissen, die werden eben anders priorisiert und brauchen dann einfach länger, bis sie das Licht der Welt erblicken.
Vielen Dank. Herr Wittecker.
Eine Frage an Herrn Dr. Gemein. Von Ihnen möchte ich gerne wissen, ob Sie garantieren können, dass Sie die Auszahlung zum 1. Juli fristgerecht hinbekommen, beziehungsweise auf was würden Sie schwören, dass Sie es hinkriegen?
Vielen Dank für die Frage. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir die Auszahlung so hinbekommen. Warum bin ich mir so sicher? Erstens mal ist es ja keine Besonderheit, dass die Deutsche Post die Renten auszahlt. Das machen wir gemäß § 119 Sozialgesetzbuch 6 ohnehin. Ja, das heißt, auch vorletzten Donnerstag haben wir 20 Millionen Renten ausgezahlt, ohne dass es da irgendwelche größeren Reibungen gegeben hätte. Die Veränderung, die jetzt in dem Gesetz steht, ist ja nicht, dass wir die Renten zahlen. Das hätten wir auch in dem alten Gesetz gemacht. Die Veränderung ist, wer die Höhe berechnet. Das heißt, in dem neuen Prozedere ist es so, dass die Deutsche Rentenversicherung die Berechtigten ermittelt und wir dann eben die Höhe ermitteln, ja, die wir auszahlen. Und genau das ist im Prinzip in einem gemeinsamen Konzept beschrieben, wird gemeinsam getestet, ist gemeinsam in einem Zeitplan drin. Insofern sind wir auch da sehr, sehr sicher, haben ein ähnliches Verfahren auch schon bei der Energiepreispauschale für die Rentner und Rentnerinnen durchgeführt mit einem ähnlich ambitionierten Zeitplan. Es gibt zwei kurze Bemerkungen noch dazu. Der Gesetzentwurf sieht keine Zahlung zum 1.7. vor, sondern eine zur Mitte des Monats. Das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich sehr wichtig, weil ich nicht die Zahlung der 20 Millionen Renten an alle Bestandsrentnerinnen und Rentner und diese Sonderzahlung vermischen möchte. Das heißt, im Prinzip, wenn Sie sagen ab Juli, dann meinen Sie wahrscheinlich eben zu Mitte des Julis. Und der nächste Punkt, der zu beachten ist, ist, dass im Moment natürlich alle Konzepte auf diesen Gesetzesentwurf hin geschrieben worden sind. Wenn sich der nochmal im Verlauf des Verfahrens jetzt signifikant verändert, müssen wir das Ganze natürlich neu bewerten.
Herr Mitterger, bitte.
Ja, nochmal eine Frage an Sie, Herr Dr. Gemein. Können Sie nochmal sagen, ob die im Gesetzentwurf genannten Kosten von 19 Millionen Euro auch Ihrer Projekterwartung entsprechen und vor allem, wie sie aus sich zusammensetzen?
Genau, also die entsprechen einer Schätzung, von denen der Großteil über uns verausgabt wird. Die sind aus meiner Sicht sehr, sehr belastbar. Die meisten Kosten, wie zum Beispiel Versand der Bescheide, die wir dann ja im Juni, Juli machen müssen und nächstes Jahr nochmal machen müssen, sind natürlich klar zu beziffern. Die Bankgebühren für die zusätzlichen Überweisungen sind klar. Die IT-Anpassungen sind unterm Strich klar. Die größte Unbekannte ist im Prinzip das Aufkommen bei uns an der Hotline. Ja, zu unseren Auszahlungen gehört ja auch immer, dass wir Fehlerfälle, Nachfragefälle, Problemfälle der Rentenbeziehenden bearbeiten. Und da ist es natürlich ein kleines bisschen, hängt es jetzt von der Kommunikationsstrategie, über die wir geredet haben, dabei, wie groß dieses Volumen an Nachfragen ist, was natürlich die Kosten ein bisschen treibt. Ehrlicherweise ist dies aber ein Kostenblock, der auch beim alten Gesetz natürlich angefallen wäre. Sobald die Rente sich verändert von einem Monat zum anderen, gibt es natürlich Nachfragen, was da passiert ist, weil nicht jeder Rentner, nicht jede Rentnerin da optimal informiert sind. Insofern sind das die großen Blöcke und bei den 18 Millionen, was dann im Prinzip für jeden ausgegebenen Euro, glaube ich, unter einem halben Cent Verwaltungsaufwand ist, sind wir uns sehr sicher, dass die so richtig genannt sind.
Herr Wittergerber.
Ich hätte noch mal eine Frage an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Und zwar haben wir jetzt ja wir haben vorhin auch noch die Frage gehabt, was passiert, wenn die Renten zu gering sind, die ausgezahlt worden sind, wird ihnen dann nachgezahlt, das wurde ja beantwortet. Was passiert im anderen Fall? Also wenn eine Überzahlung stattfindet, müssen dann Rentnerinnen und Rentner befürchten, zurückzuzahlen oder wird es verrechnet mit einer der nächsten Rentenauszahlungen? Wie läuft das?
Also nochmal zum Verfahren, und das war im Rahmen der Konzeption des Gesamtverfahrens für uns ein Punkt, um auch natürlich anzugucken, dass es zu keinen Überzahlungen kommt. Also wir haben da mit unseren Spezialisten diese Fallkonstellation, in denen sich mögliche, kann man auf Überzahlungen ergeben könnten, identifiziert, haben gesagt, okay, die muss man dann aus dem Regelprozess rausnehmen, die muss man gesondert bearbeiten, um genau diese Konstellation, dass der Betroffene zu viel bekommt und sich dann wundert natürlich im Dezember 2025, warum wird meine Rente jetzt abgesenkt? Das wäre natürlich ein Ereignis, was so nicht passieren soll, dass man die rausnimmt, dass man die im gesonderten Prozess bearbeitet. Und bezogen aufs Gesetz, im Gesetz steht ja ganz klar, der Schutzschirm sichert eine zu geringe Zahlung ab. Wenn der Zuschlag zu niedrig war, erfolgt ein Ausgleich. Und im umgekehrten Schluss sehen diese jetzigen Regelungen keine Rückforderungen vor. Das heißt, maßgeblich ist der zum 1. Juli 2024 berechnete Zuschlag, der für die gesamte Zeit mit einmal angepasst zum 1.7.2025 gezahlt wird. Und auf diesen Zuschlag hat der Berechtigte einen Anspruch. Also keine Rückzahlungsbescheide oder Forderungen.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Befragungsrunde, kommen jetzt zur freien Runde. Und die freie Runde beginnt die Frau Schilke-Zissing von der AfD. Bitte schön.
Hat sich vorher gemeldet, aber wir kommen ja alle ran. Wir kommen, glaube ich, alle ran. Meine Frage geht an den Herrn Laval. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie sich nicht nur dafür aus, die Deckelung des Reha-Budgets aufzuheben und die Rentenversicherungsträger zu verpflichten, alle Erwerbsminderungsrentner nicht nur zu informieren, sondern auch von Amts wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen vorliegen. Jetzt meine Frage dazu. Können Sie bitte erläutern, wie die Prüfung von Hunderttausenden von Bestandsrentenfällen pro Jahr durchgeführt werden soll? Und haben Sie belastbare Zahlen über erfolgreiche Rehabilitationen, die Erwerbsgeminderte wieder in den regulären Arbeitsmarkt gebracht haben?
Herr Laval, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die erste Frage, wie soll das praktisch gehen? Nun zunächst mal, indem die Träger der DAV ihre Bestands-EM-Rentner einmal im Jahr anschreiben und darüber informieren, dass eine medizinische Reha eine Option sein kann, um die bestehende Erwerbsminderung zu bessern und vielleicht sogar wieder zu beseitigen. Das ist möglich, wenn das natürlich, das ist ja kein Eingriff sozusagen in die Berechnung einer Rentenhöhe, also dieses Fischen im Teich, sondern das ist etwas, wo man einfach nur in den Rentenbestand reingucken muss. Die Kontaktdaten sind vorhanden, also das sollte möglich sein. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, gibt es Erfahrungswerte, die uns sagen, dass solche medizinischen Interventionen bei EM-Rentnern tatsächlich geeignet sind, um die Erwerbsminderung zu beseitigen oder irgendwie zu mindern? Da denken wir schon, dass das der Fall ist. Wir sehen ja auch heute schon in den Reha-Einrichtungen sehr viele Patientinnen und Patienten, die mit einer stark bedrohten Erwerbsfähigkeit in die Einrichtung kommen. Und wir wissen, dass 80% der Rehabilitanten nach der Reha dauerhaft im Erwerbsprozess bleiben können, also dass das Risiko der Erwerbsminderung abgewendet worden ist. Das ist eine ganz hohe Erfolgsquote. Das zeigt für mich, wie effizient diese Leistung ist. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir sozusagen nicht nur vor oder im Rentenverfahren, also in dem Verfahren, in dem die Voraussetzungen für eine EM-Rente geprüft werden, dass man dort über Reha nachdenkt, sondern dann auch tatsächlich an den EM-Rentenbestand geht und Menschen, die dort sind, das sind ja regelmäßig befristete EM-Renten, dass man dort versucht, etwas zu erreichen.
Vielen Dank, Herr Laval. Frau Schilke-Zissing, haben Sie noch was?
Ich darf doch bloß eine Frage stellen.
Nee, Sie können zwei stellen.
Nee, das waren ja zwei. Ich gebe jetzt ab, ist doch nicht mehr viel Zeit.
Okay, vielen Dank. Frau Feschl.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Kollegen Schäfer vom DGB. Und zwar schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, dass es etwas die Frage der Rentenbesteuerung letztlich etwas misslich ist. Und mich würde interessieren, oder beziehungsweise könnten Sie bitte noch mal erläutern, warum es denn zu einer steuerlichen Benachteiligung kommen kann?
Herr Schäfer.
Ja, aus unserer Sicht im Gesetz steht nicht, dass diese Zahlung steuerfrei ist. Es wird aber davon gesprochen, dass eine Rentenzahlung ist und nach meinem einfachen Rechtsverständnis könnte hier unter Umständen ein Finanzamt auf die Idee kommen, das als steuerfähige Rente zu berücksichtigen. Selbst wenn die Rentenversicherung das nicht meldet, das heißt, das Finanzamt zunächst keine Kenntnis von dem Zahlbetrag hätte, wenn sie es dann doch rausbekommt, stellt sich natürlich die Frage, was passiert. Und insofern wäre aus unserer Sicht die einfachste Lösung reinzuschreiben, dass es steuerfreies Einkommen ist, Feierabend, dann ist es geklärt. So steht es auch in der Gesetzesbegründung, dass es faktisch so gemeint sein soll. Das wäre die einfachste, warum die andere Variante wäre, dass zumindest der steuerliche Rentenfreibetrag dann irgendwie nachträglich sozusagen berechnet werden müsste und gewährt werden müsste, wenn die Rentenversicherung im Dezember 25 berechnet hat, das zu gewähren. Da haben wir einfach ein paar Fragezeichen. Das finden wir auch, sollte man gucken, weil Steuerrecht ist jetzt nichts, was morgen anbrennt. Die Leute kriegen ja erstmal ihre Rente, bei der Rente findet keinen Abzug von der Rente statt. Das heißt, wenn das nächstes Jahr geklärt ist, wäre das ausreichend? Da wäre aus unserer Sicht wichtig, dass man einfach diesen Frage nachgeht und sie aufklärt im Nachgang und gegebenenfalls an eins der kommenden Steuergesetze das mit dranhängt und sicherstellt, dass da niemand hinterher überrascht wird.
Vielen Dank. Herr Wittecker ist der Nächste.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte noch mal die Deutsche Rentenversicherung fragen über das bezüglich des Überzahlungs- und Unterzahlungsrisiko. Können Sie ungefähr einschätzen, wie viel Menschen oder Prozent der Betroffenen von einem Unterzahlungs- und einem Überzahlungsrisiko betroffen sind und was das monetär eventuell für Sie ausmachen könnte?
Herr Ritter.
Also erst noch mal zu dem Thema wirklich Unterzahlungen. Also da sehe ich wirklich nur dieses Thema Rundungsdifferenzen. Wir haben es berechnet. Also wenn ich den Netto-Rentenzahlbetrag nehme, darauf die 7,5% rechne oder umgekehrt die persönlichen Entgeltpunkte anhebe, dann die Rente neu berechnet mit den angehobenen Entgeltpunkten. Die Beträge sind fast identisch. Also das gibt wirklich nur Euro-Cent-Beträge. Und die Fallkonstellationen, die in den Überzahlungen entstehen können, die haben wir sowieso rausgefiltert. Wo sich möglicherweise gewisse Unschärfen ergeben könnten, wäre natürlich, wenn sich beim Rentenzahlbetrag im Laufe dieser Phase etwas ändert. Aber also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht auf Mutmaßungen einrichten. Also wir haben schon sehr konzentriert darauf geguckt, dass es sehr passgenau sein wird dieser Rentenzuschlag und die Fälle, die Risiken in sich bergen, wie zum Beispiel Fälle, in denen Pfändungen durchgeführt werden sind, wo Abzweigungen vorgenommen worden sind oder ausgesparte Zahlungen, die landen sowieso in der Sachbearbeitung und werden dort bearbeitet und berechnet.
Vielen Dank. Herr Kobach, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Christoph Laval von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation. Sie verfolgen ja in ihrer, also laut ihrer Stellungnahme, aber wir wissen es natürlich auch alle, das Ziel, dass die Zugänge zu Präventions- und Reha-Leistungen vereinfacht werden und die Finanzierung des Reha-Budgets bedarfsgerecht ausgestaltet wird. Können Sie vielleicht sozusagen etwas zur Gegenrechnung sagen? Also was würde auf der anderen Seite möglicherweise an Kosten einzusparen sein, wenn ich das mal so bezeichnen darf?
Herr Laval, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also Prävention und Reha rechnet sich. Das ist ein ganz alter Slogan, aber er stimmt wirklich. Es ist erstmal natürlich eine Investition in die Gesundheit, in die Beschäftigungsfähigkeit, in die Erwerbsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass etwa bei der Rehabilitation wir eine 80-prozentige Erfolgsquote haben, wenn wir sozusagen ein zweijähriges Verbleiben im Erwerbsprozess als Erfolg ansehen. Und das hat Folgen. Das hat ganz konkrete Folgen für den Beschäftigten selbst zunächst mal. Er erzielt Einkommen aus Arbeit. Das ist jenseits von ethischen Fragen, ist das immer mehr als eine soziale Transferleistung, ganz egal wie sie heißt. Das Zweite, die Unternehmen müssen diesen Beschäftigten nicht ersetzen, wenn er dauerhaft ausfällt und in EM-Rente geht. Das ist für die Unternehmen viel besser. Sie haben keine monatelange sozusagen Vakanz auf der Stelle. Sie erhalten das Fachwissen, die Expertise der Beschäftigten. Also insgesamt ist das, denke ich, dann auch für die allermeisten Unternehmen, eigentlich für alle Unternehmen und damit auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland etwas, was sich sehr positiv auszahlt. Wir haben mal im Jahr 2008 eine Studie gemacht, in der unter Zugrundlegung bestimmter volkswirtschaftlicher Annahmen durchgeprüft worden ist, wie weit sich Investitionen in Beschäftigungsfähigkeit und Rehabilitation lohnen. Und wir sind dort, das war eine Studie von der Prognos AG aus der Schweiz, in unserem Auftrag, und wir haben dort gesehen, dass jeder Euro, den man in die Reha investiert, dass die Volkswirtschaft ungefähr 5 Euro zurückbekommt. Das setzt sich zusammen aus ersparten Sozialleistungen, das setzt sich zusammen aus erzieltem Erwerbseinkommen, das setzt sich natürlich auch zusammen in Umsatzerlösen, die die Unternehmen generieren können, einfach weil sie das Fachkräftepotenzial ihrer aktiv Beschäftigten ausschöpfen können.
Vielen Dank. Und Frau Effner zum Schluss noch. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Sehen Sie es mir nach, dass ich das zur Einleitung sage. Ich war in meinem Vorleben Landesbehindertenbeauftragte in Baden-Württemberg. Und die Krönung irgendwie in negativem Sinne von nicht erfolgreicher Reha ist, dass vor allen Dingen Menschen mit psychischen Erkrankungen dann irgendwann schlussendlich im Werkstattsystem landen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, als Reha Pro eben aufgesetzt worden ist. Können Sie uns Erkenntnisse schon vielleicht mit auf den Weg geben und auch in welche Richtungen wir denken sollen, wo wir aktiv werden müssen als Gesetzgeber?
Wen fragen Sie denn?
Entschuldigung, Rentenversicherung Bund.
Jawohl. Wer möchte? Herr Ritter?
Also wir stehen ja auch für die Rehabilitation, das muss ich ganz klar sagen. Und wir haben uns ja da viele Ansätze auch gefunden schon, wie wir die Rehabilitation besser an die Betroffenen ranbringen können, wie wir Erwerbsminderungsrente vermeiden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Thema, was vorhin auch schon angesprochen wird, also wenn ich jetzt wirklich jeden Erwerbsminderungsrentner aus dem Bestand regelmäßig anschreiben würde, da würde ich schon irgendwie das Kind ein bisschen mit dem Bade ausschütten. Also es gibt ja durchaus Fälle von Betroffenen, die brauchen in der jetzigen Lebensphase eine Erwerbsminderungsrente. Rente, zum Beispiel onkologisch Erkrankte, die sich gerade im Heilungsprozess befinden. Und da würde man vielleicht ein bisschen zu weit geben, aber völlig klar, wenn wir zum Beispiel eine Erwerbsminderung weitergewähren, gucken wir ja sowieso regelhaft schon drauf. Im Grunde kann ich mit Rehabilitation denjenigen integrieren. Das Thema gerade psychisch Erkrankte, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Da haben wir es natürlich mit einem Personenkreis zu tun, den wir im Prozess uns sehr eng angucken müssen. Da muss man über viele Dinge nachdenken, zum Beispiel das Thema Fallmanagement, intensivere Betreuung im Prozess, passgenaue Leistung für diesen Personenkreis, auch immer mit dem Ziel Reintegration in das Erwerbsleben. Da müssen wir uns die Ergebnisse von Reha Pro angucken und ich denke, da kann man mit Sicherheit aus dem einen oder anderen Projekt Schlussfolgerungen ziehen, die man dann mit der Politik diskutieren muss und die dann möglicherweise ins Gesetz irgendwann einfließen können. Also wir stehen für Reha und Prävention ganz klar und unser Ziel ist es, die Erwerbsminderungsrenten zu vermeiden.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich bedanke mich für die Stellungnahmen im Voraus. Ich danke dem Ausschusssekretariat für die Organisation und Durchführung und vor allem auch Protokollerstellung dann noch dieser zweiten Anhörung heute an diesem Montag. Ihnen einen schönen Restmontag, eine gute Woche. Die Sitzung ist geschlossen und die nächste Sitzung ist am 10. April, also übermorgen um 9:30 Uhr, nicht öffentlich. Schönen Tag. Thank you.